Gartenradio. Mitten im Grünen.
Der Dezember ist da, da sind wir wieder in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Porz-Ensen und mir gegenüber sitzt ein entspannter Marco Büttgenbach. Die größte Arbeit ist getan und wir haben gedacht, lassen wir doch mal auf dieses Jahr 2017 zurückgucken. Hat sich denn irgendwas auch in der Gartenbranche entwickelt, was für mich als Verbraucher interessant ist?
Ja, was total spannend ist, sind für mich zwei Themen. Das eine ist, dass diese Anfangs Euphorie noch stark gesteigert wurde, was das ganze Nutzgarten bedeutet. Also Kräuter, Gemüse, auch auf dem Balkon, auf kleinem Raum, ist ein unglaublicher Boom. Also das, was lecker ist, was lecker schmeckt und in den unterschiedlichen Varianten, das tatsächlich in kleinen Töpfen, in Blumenampeln und so weiter gemacht werden kann, das ist ein Riesenboom. Das muss man ganz klar sagen.
Merkt man denn, dass man damit auch die Jüngeren eher wieder anspricht?
Ja, also sehr viel mit Familien. Es gibt auch ein paar tolle Konzepte, die hört man auch von. Die Leute, die nicht zum Beispiel in den Kleingartenverein wollen, sondern sich gemeinsam eine Parzelle auf einem großen Stück, das vorbereitet ist, sogar mieten oder pachten, um da zu arbeiten. Das machen häufig Familien. Wir haben viele tatsächlich Eltern, die mit ihren Kindern kommen und dann Gemüse, Erdbeeren und so weiter holen. Und das geht auch in der Stadt. Ja, das merkt man schon. Es wird auch wieder etwas jünger da.
Und wir sind ja heute hier, weil wir mal gucken wollen, was kann ich denn jetzt im Dezember schönes, farbiges vielleicht noch auf meinem Balkon oder auch in meinem Garten hinstellen, einpflanzen. Hat sich da auch was getan, dass die Leute mehr auf den Winter achten als früher?
Ja, die Leute, die kommen schon. Tatsächlich nimmt man diese Saison wahr. Es gibt tolle Entwicklungen in den letzten Jahren, ganz stark bei den Hellebores, bei den Christrosen. Da muss man wissen, das sind aber ja schon eher wertvolle Pflanzen, die auch nicht nur billig sind. Gute Sorten kosten auch Geld. Und trotzdem sagen viele Leute, Mensch, toll, ich habe was Blühendes im Winter. Also die Hellebores ist sicherlich eine Pflanze, die in den letzten Jahren eine große, große Bedeutung gewonnen hat. Dazu gibt es aber eben auch, geschuldet nämlich unserem Prinzip, dass das Wintergrün bei uns eben ganz gut durchhält, eben auch viele schöne Blattschönheiten, so nennen wir die, also mit einem roten Blatt, mit roten Beeren und so, die einfach im Winter was hermachen, wo wir vor 20, 30 Jahren eigentlich fast nichts hatten.
So, dann will ich mal zur Tat schreiten und dann gehe ich mal rüber zu einer ganz jungen Gärtnerin, die ihr jetzt hier neu im Team habt, zur Sandra Wattler, und die hat schon ein bisschen was vorbereitet, glaube ich. Sandra Wattler von den Alexianern, ganz neues Mitglied von den Alexianern.
Ja, seit diesem Sommer erst, ja.
Hat sich aber schon gut hier eingelebt und da steht jetzt alle möglichen auf so einem Rollwagen und da ganz in der Mitte, da sieht man direkt den Ilex.
Genau, mit den schönen roten Beeren, also das wäre jetzt die weibliche Pflanze. Damit die so schöne Beeren kriegt, bräuchte die eben auch einen männlichen Befruchter. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Kriegen dann natürlich keine Beeren, sondern die bestäuben einfach nur, sind aber auch immer grün, gibt viele Farbvarianten. Und der Ilex aquifolium ist auch hier heimisch, den sieht man manchmal auch, wenn man so durch die Wälder läuft, so im Unterholz.
Und wenn ich den mal anfasse, der pickt gar nicht so doll.
Aber es reicht wahrscheinlich aus, um den Vögeln ein bisschen Schutz zu bieten. Die suchen sich ja gerne auch alles, was ein bisschen Dornen hat, um sich vor Feinden zu schützen.
Und die Blätter, die sehen dick aus, fast wie Lorbeerblätter. Mhm.
Es haben viele Immergrüne an sich. Viele Immergrüne haben sehr derbe, dunkelgrüne Blätter, oftmals glänzend, mit so einer dicken Wachsschicht obendrauf. Das ist ein Blatt, was einfach, ich sag mal, sehr robust ist. Es hält auch eben dem winterlichen Stress stand. Kälte nicht nur, sondern auch vor allem Trockenheit. Wenn der Boden gefroren ist und die Pflanze kein Wasser aufnehmen kann, dann muss das Blatt, sag ich mal, gepanzert sein, damit es nicht so viel verdunstet.
Ach, und deswegen, was kann man, diesen kleinen Panzer kann man richtig spüren, ne?
Genau, das ist im Prinzip eine richtige Wachsschicht oben auf dem Blatt und die erkennt man gut an dem Glanz.
Und diese schönen roten Beeren, die da dran sind, die sind halt für Vögel jetzt ein prima Häppchen im Winter, aber für Menschen nicht genießbar.
Nicht genießbar, nee. Nicht tödlich giftig, aber nicht genießbar. Dafür sind sie umso schöner als Schnittgehölz dann, ne?
Gibt es denn Ilexe, die ganz unterschiedlich aussehen? Wenn wir von Ilex sprechen, dann meinen wir ja immer sowas hier, dieses grüne Blatt und die roten Beeren.
Also es gibt ja ansonsten noch den Ilex crenata, der jetzt ganz viel gepflanzt wird als Buchsersatz, weil er eben gar nicht so gesägte Blätter hat, sondern kleine löffelartige Blätter, wo diese Blattdornen kaum noch ausgebildet sind. Das sieht eigentlich ganz oval aus, das Blatt. oder den etwas wüchsigeren Ilex maximovicianer, den hätten wir auch da als Heckenpflanze für etwas größere Hecken. Die haben auch ein ovales Blatt.
Oh, und da?
Ja, da haben wir jetzt eine Amsel, die sich an unserem Schauwagen gütlich tut, vor allem an dem Ilex und an dem Feuerdorn. Das fressen die besonders gerne.
Die lässt sich auch gar nicht stören.
Nö, also wenn eine Amsel eine Beere sieht, dann, ich glaube, dann kann nichts dazwischen kommen.
Also das ist auch ein Tipp, wer sich für solche Pflanzen im Garten entscheidet, der hat auch immer mal die Muße, Vögel zu beobachten, genau. Und hat Besuch, genau. So, jetzt haben wir aber schon auf diesem Wagen hier Pflanzen, die gut zum Ilex passen würden. Wir haben da eben auf was Gelbes geguckt, was Gelbes Blühendes. Was ist das denn?
Das ist eine Mahonie. Da ist die Besonderheit, dass sie eben jetzt auch erst anfängt zu blühen. So ein klassischer Winterblüher mit gelben Rispen. Da kommen nachher, also im Januar, Februar fängt das an, entwickeln sich daraus blau-violette Beeren. Und ansonsten haben wir hier auch ein etwas gezähntes, derbes Blatt. Ja, und vom Wuchs her eher bizarr. Also ich würde sie einzeln stellen oder in kleinen Gruppen.
Wenn man die anfasst, das sind auch wieder Stacheln und auch wieder so ein ledriges, dickes Blatt. Mhm. Ist das auch ein Kennzeichen von diesen, sagen wir mal, Winter-Weihnachtspflanzen, die wir jetzt haben, die jetzt im Winter blühen, dass die sich gern auch so ein bisschen stachelig geben?
Ich weiß nicht, ob man das grundsätzlich auf alles münzen kann, aber es ist auf jeden Fall eine Anpassung an diese kalte Jahreszeit und auch an die Begebenheiten, was das Wasser angeht und die Umgebung. Tierische Umgebung, das sind alles Faktoren, die so ein Blatt beeinflussen in seinem Aufbau, wie es sich gibt.
Und wenn man das mal nochmal beschreibt, diese Mahonie, das sind also so 2, 4, 6, 8, 10, ja, so doldenförmige, bis zu 10 cm lange Blütenstände. Sind die denn auch für Insekten jetzt noch im Futter? Gibt es noch welche, die daran interessiert sind?
Es gibt noch ein paar Hummeln, die sich bei dem Wetter noch raustrauen. Jetzt, wenn es so auf die 0 Grad zugeht, zeigen die sich auch nicht mehr. Aber so bei 5 Grad oder so, da schwirren die auch noch durch die Gegend. Und die sieht man ab und zu auch mal an der Mahonie. Da gibt es auch immer mal ein paar Hummeln dran.
Und die Mahonie blüht auch weiter, wenn jetzt Frost kommt. Dann ist die nicht von einer Nacht auf die andere, dann ist die Pracht vorbei.
Nee, leichten Frost hält die Blüte auch aus. Wenn wir bei Winterblühen sind, kann man da eigentlich auch weitermachen. Da haben wir hier noch den Winterschneeball oder Mittelmeerschneeball mit weißen Schirmrispen. Der ist sehr ausdauernd in der Blüte, auch immer grün. Also zum Teil gibt es schon Vorblüten, so im September, Oktober. Hauptblütezeit ist so zwischen Dezember bis März. Und das ist ja schon eine lange Zeit. Und vor allem über den Winter, wo nicht viel blüht, hat man dann eine schöne dichte, üppige Pflanze mit vielen, vielen Blüten.
Und der ist dann auch immer grün, wenn die Blüten weg sind im Sommer?
Genau, der hat das ganze Jahr über sein Laub und lässt sich auch sehr gut als Formgehölz schneiden, lässt sich überhaupt sehr gut schneiden. Die Knospen sind etwas rot bis rosa und werden dann immer blasser bis zur Blüte. Und die Blüte ist nachher rein weiß.
Man sieht auf alle Fälle auch der Winter, der muss überhaupt nicht farblos sein. Da kann einiges los sein im Garten.
Skimmie ist da etwas ist Besonderes. Das?
Hier. Ach, die ist auch rot und hat so ganz filigrane, ja, wie soll man die nennen, stecknadelkopfgroße Blütendolden?
Ja, können wir als Dolde bezeichnen. Das sind viele kleine Blüten, die allerdings noch knospig sind. Das Schöne daran ist, dass die Knospen auch kräftig rosa gefärbt sind. Die würde erst im Mai blühen, aber die hat jetzt schon diese Knospen angesetzt, sodass die auch einen schönen Winteraspekt hat.
Ach, das ist dann 4 Monate Vorfreude und dann kann man die schon sehen und dann im Mai blühen die erst auf?
Ja, die duftet auch leicht.
Da fragt man sich auch, was sich die Natur dabei gedacht hat. So lange Knospe, da kann ja auch viel dran passieren an einer Knospe. Da macht sich eine Pflanze ja auch verletzbar.
Ja, bei vielen Heidegewächsen so. Das ist ja auch beim Rhododendron so. Der Rhododendron, da ist es ja sehr gut erkennbar, weil die Knospen ja sehr dick sind, setzt die schon im Jahr zuvor an. Auch die Kamelie setzt die Knospen früh an, die überwintern und öffnen sich dann. Oder die Magnolie, da sieht man schön, dass die ja sehr filzig sind. Und was wir hier auch haben, wäre auch so ein Beispiel mit frühen Knospen. Die Hängekätzchenweide, die ist ja vor allem jetzt auch im Winter schön, wenn sie keine Blätter hat. Wenn dann die Knospen anfangen zu schwellen, schön gelb. Und im Frühjahr hat man dann diese wuscheligen weißen Blüten da dran.
Ja, das ist, also man kann jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit kommt, schon sehen, das Leben geht weiter, auch in diesem dunklen Winter. Das ist also wirklich verheißungsvoll. Da sieht man auch schon welche, die aufgehen.
Ja, Frühzünder, wenn man das so sagen kann.
Frühentwickelte.
Ja, vereinzelt öffnet sich immer mal schon eine, aber das dauert dann sonst mit der großen Blüte bis zum Frühjahr, bis Ende Februar, März ungefähr.
Dann haben wir ein ganz interessantes Gewächs. Das sind eigentlich aus dem Boden raus nach oben ragende knallrote Stängel.
Genau, das ist ein Hartriegel, Cornus alba sibirica. Der hat über den Sommer ganz normal diese Hartriegel-typischen etwas spitzen Blätter, weiße Blüten und weiße Beeren. Und jetzt im Winter, wenn er alles fallen lässt, dann färben sich die Stiele kräftig rot. Das ist auch im Prinzip ein Schutzmechanismus der Pflanze.
Warum ist rot ein Schutz?
Das machen ja im Grunde auch alle Laubgehölze und auch manche Nadelgehölze. Dadurch, dass das Chlorophyll, das Blattgrün, eingezogen wird als Reservestoff, gespeichert, kommen andere Farbstoffe, die im Blatt schon vorhanden sind, besser zur Geltung. Das sind dann Gelb- oder Rottöne häufig, die auch für die Herbstfärbung von Blättern verantwortlich ist. Und das ist im Prinzip bei dem Geäst hiervon so ähnlich. Das ist das ganze Jahr über rötlich, aber so ein bisschen grün überzogen schon fast.
Und wie lange bleibt der jetzt so ganz knallrot?
Das hängt ein bisschen von den Temperaturen ab. Wenn es jetzt lange kalt bleibt, dann bleibt er auch lange rot. Und sobald es wärmer wird und der Blätter treibt, sobald er die Blätter hat, verblasst das eigentlich wieder.
Also so bis zum Frühjahr ist der jetzt so ein roter, knaller Leuchtpunkt im Garten. Beugen wir uns mal runter. Ich muss gestehen, das ist jetzt eine Pflanze, die ist also ziemlich weit unten. Wie heißt sie?
Das ist ein Fächerwacholder. Hat letztendlich botanisch mit dem Wacholder nicht viel zu tun, aber sieht dem ähnlich einer Zypresse oder einem Wacholder, ganz niedrig wachsend allerdings. Und der färbt sich im Winter jetzt ja so bräunlich, bronzefarben. Je nachdem, wenn es sehr kalt wird, kommt da auch so ein Blau-Violett-Ton mit raus.
Muss man mögen, ne? Also er ist unten, ganz unten ist er noch grün und obendrauf ist er braun, hängt so, wie soll ich sagen, so ein bisschen rum. Er könnte auch trocken sein, also vielleicht muss man ihn auch kennen und schätzen und wissen, der ist jetzt nicht erlahmt in seiner Pflanzenkraft, sondern der verfärbt sich jetzt einfach braun und das ist gut so.
Ja. Vielleicht wäre ein besseres Beispiel auch die Krummkiefer hier unten. Die färbt sich leuchtend gelb, also richtig goldgelb im Winter und färbt sich ganz normal grün, wenn der Winter vorbei ist.
Und da sieht man auch schon, das sind auch Knospen?
Genau, das sind die Knospen fürs nächste Jahr. Zum Teil Blütenknospen. Der Neuaustrieb ist da noch nicht erkennbar. Sind so ein bisschen harzig, lässt man am besten die Finger von.
Ja, also was deutlich ist, die Farbe, die man im Winter im Beet hat, im Garten und auf dem Balkon, das ist grün, gelb, rot, weiß. Ich meine, ist ja schon die Auswahl relativ groß, wer hätte das gedacht?
Vorbei. Weiß oder wahlweise auch rosa.
Ah, da werden die Pflanzen schlechthin, haben wir auch schon mal eine ganze Sendung gemacht über die Christrosen-Helleborus.
Genau. Das ist auch eine immergrüne Staude in dem Fall, also ein krautiges Gewächs, das jetzt im Winter anfängt zu blühen, zwischen Dezember und Februar ungefähr. Die ist auch sehr reich blühend und sehr ausdauernd und durch das Blatt ja auch noch interessant. Bevorzugt auch einen halbschattigen Standort und einen kalkigen Boden, also über das restliche Jahr, wenn die ein bisschen Eierschalen mal ab und zu kriegt. Das tut er gut.
Ich habe jetzt neulich eine Christrose gesehen und die war nur voller Blüten. Also das war vielleicht so ein 10er Topf. Und ich sag mal 20, 25 Blüten. Und dann habe ich gefragt und dann sagte mir die Dame, die verkaufte, ja, das ist ja eine blattlose Christrose. Wie kann das denn sein?
Es ist einfach eine Sache des Effekts. Wenn ich hier jetzt die Christrose, die ganz normale, auch entblättern würde, dann sähe die natürlich viel blühfreudiger aus. Die Blüten verstecken sich unter den Blättern. Und es gibt jetzt neuerdings oder seit ein paar Jahren auch, werden Christrosen angeboten, die entblättert werden. Also werden die Blätter rausgeschnitten und dann so angeboten, blattlos. So. Dann natürlich im Frühjahr wieder nach.
Das ist nicht schlimm für die Pflanze?
Über den Winter ist es nicht tragisch, weil die in der Regel auch Reserven hat. Aber
ich sehe einen skeptischen Gesichtsausdruck.
Genau, also für so floristische Zwecke ist das sicherlich ganz praktisch. Allerdings, der Pflanze tut es auch gut, wenn die an einem schattigen Standort steht und jetzt hat im Winter alles sein Laub verloren, dann ist das die Chance für eine immergrüne Staude oder eine immergrüne niedrige Pflanze, dann schön also Photosynthese zu betreiben mit ihrem Blatt, was sie noch hat. Und das bleibt dann da aus.
Also wer der Pflanze was Gutes tun sollte, der sollte lieber eine mit Blättern kaufen.
Ja, wie gesagt, das ist eben vom Verwendungszweck abhängig. Aber wenn es um die Pflanze geht, dann natürlich immer mit Blättern, ja.
Gut, dann haben wir hier noch was. Ja, ein Gewächs, das hat es, glaube ich, sehr schwer heutzutage. Das ist eine Eibe.
Ja.
Und irgendwie Koniferen, die haben ja immer so den Geruch, macht man heute nicht mehr. Aber ich weiß, dass du spezialisiert bist auf Koniferen.
Ja.
Was ist da schön dran an so einer Eibe?
Eigentlich ist sie eine Besonderheit unter den Koniferen, weil sie zum einen keine gewöhnlichen Zapfen macht, ist dann also ein Nadelgehölz, was Beerenfrüchte macht, die sogar essbar sind. Also alles an der Eibe ist giftig, auch der Kern dieser Frucht, aber wenn man den vorher entfernt, kann man diesen roten Arillus, nennt man das, auch essen oder Gelee von machen. Die sind sehr, sehr weich und süß.
Also die sind auch durchaus ein naturnahes Gehölz im Garten für Vögel?
Für Vögel, also auch nicht nur wegen den Beeren, sondern auch als Rückzugsort, weil sie eben auch sehr dicht und sehr tief bis ins Innere auch belaubt ist. Dadurch lassen sich da wunderbar Nester bauen und Verstecke finden. Außerdem ist es ein heimisches Gehölz und immergrün. Das heißt, es steht das ganze Jahr über da, wie ein Fels in der Brandung und dient als Rückzugsort auch. Und im Garten eben auch als Blickfang.
Und wie hat dies jetzt auf unseren, ich sag mal, Weihnachts-Dezember-Pflanzenwagen geschafft, die Eibe?
Ja, eben durch ihr immergrünes Blatt, durch den Fruchtschmuck. Auch da ist es so, Eiben sind zweihäusig, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die männlichen fallen meistens negativ auf, wenn sie im Frühjahr dann diesen gelben Staub überall verteilen. Und die weiblichen dann sehr positiv im Herbst, Winter, wenn sie dann die Beeren tragen.
Ich meine, du hast bestimmt auch schon gehört von Bemerkungen über Koniferen und dass die Leute sagen, ich gehe mir weg mit Koniferen. Haben die es denn zu Unrecht schwer?
Das ist die Frage, wie sie verwendet werden. Wenn man in einer Gegend wohnt, wo ausschließlich Thuja-Hecken stehen, hätte ich mich auch dran satt gesehen. Aber wenn man so ein bisschen schaut, wie vielfältig die auch sein können oder auch sind, da würde ich eine Konifere behandeln wie jedes andere Gehölz auch. Sie haben ja nun mal den Vorteil, dass sie auch meistens immer grün sind. Und sehr robust an Extremstandorte angepasst. Und
das ist also jetzt hier der Außenbereich gewesen. Es gibt aber eine Pflanze, über die müssen wir noch reden. Da kommt man jetzt in der Vorweihnachtszeit nicht vorbei. Und die steht bei euch drinnen, weil sie es draußen auch nicht aushält. Und das ist der Weihnachtsstern. Na, dann gehen wir mal hier rein. Können wir uns ein bisschen aufwärmen. Da stehen sie schon. Gelbe, weiße, rote. Was müssen wir wissen von dem Weihnachtsstern?
Das Wichtigste zu wissen wäre, dass er keine Kälte verträgt, also nichts unter 15 Grad. Deswegen wird er auch immer hinter der Kasse schon schön eingepackt, damit er das auch heil nach Hause schafft.
Ach so, wenn ich den jetzt kaufen würde und damit einfach so marschiere, längere Zeit durch die Kälte, dann genau, nimmt er das schon übel?
Genau, das könnte dann schon zu Schäden führen, ja.
Und was ja interessant ist, dass hier diese bunten Blätter oben, das ist nicht die Blüte.
Genau, die Blüte ist eigentlich das im Innern, ist sehr unscheinbar und dadurch hat sich die Pflanze diesen Trick eben ausgedacht, ihre Blätter, die unterhalb der Blüte sitzen, rot zu verfärben. Dieser Reiz kommt, sobald die Tage kürzer werden. Es ist eine Kurztagspflanze, das heißt, die stellt fest, der Tag hat nur noch so und so viele Sonnenstunden und dann kommt die auf die Idee zu blühen.
Und wie lange bleiben die Blätter farbig, wenn ich mir jetzt so einen Weihnachtsstern kaufe und den mit nach Hause nehme? Wie lange ist der bunt?
Bis die Tage wieder länger werden. Also es gibt so bestimmte Schwellen, die überschritten werden müssen, bis bei der Pflanze wieder ankommt. Jetzt werden die Tage länger, jetzt wird wieder Frühling und dann färbt sie sich wieder grün.
Also bis März im Prinzip und dann könnte ich das dann auch so hinkriegen, dass der im nächsten Jahr dann wieder rot ist, wenn ich den irgendwie so lange in den Keller stelle?
Er müsste dann einige Stunden am Tag beschattet werden, ja.
Wo kommt der her?
Der kommt aus Mexiko oder aus Mittelamerika und da kann das auch mal ein großer Strauch werden.
Wir sind jetzt mal in eine andere Halle gegangen. Hier sind auch riesen Weihnachtssterne, eine Pracht voller roter Blätter. Und da ist auch noch ein besonderes Schild dran, nämlich das sind Fairtrade-Weihnachtssterne. Was heißt denn das?
Fairtrade heißt, dass die fair produziert werden, also nicht hier in Deutschland, aber dann unter fairen Arbeitsbedingungen, geregelte Arbeitszeiten, Pausen, Arbeitskleidung und Bezahlung.
Aber was man ja nicht verwechseln darf, ist Fairtrade heißt nicht Bio.
Ja, das ist nochmal was anderes. Fairtrade bezieht sich halt viel auf die Arbeitsbedingungen der Menschen und Bio hat ganz eigene Anforderungen an das Produkt an sich.
Und wenn man jetzt hier auch die verschiedenen Farben sieht, ist das alles dieselbe Pflanze? Egal, ob jetzt hier Lachs, gibt es jetzt neue Pflanzen oder auch Rot oder Weiß?
Das sind auch Sortenunterschiede. Es ist dieselbe Pflanze, dieselbe Art. Aber zum Beispiel hier bei diesen, die so gelblich erscheinen, da, das ist im Prinzip auch ein Defekt der Pflanze, dass da einfach kein Blattgrün drin ist und dadurch diese gelbe Farbe erscheint. Und so ähnlich funktioniert das auch bei Abstufungen von den Rottönen oder bei gemusterten Blättern.
Auch das ist ja irgendwie schön, dass ein Defekt auch ein Vorteil sein kann.
Genau, ne? Das ist ja bei vielen Pflanzen so. Viele Defekte werden da ja vorsätzlich dann weiter vererbt.
Und wenn ich mir jetzt so einen Weihnachtsstern mit nach Hause nehme, wie muss ich den pflegen?
Am besten sollte der also bloß keine Staunässe kriegen. Das heißt, wenn der in einem Übertopf steht, wirklich regelmäßig gucken, dass da unten kein Wasser drin steht. Nur wenig gießen oder ja, ganz leicht befeuchten, so wie die Erde jetzt ist. Da bleibt gerade so noch was am Finger hängen, wenn ich da reindrücke. Mehr Wasser braucht er nicht. Ich glaube, bei den meisten Leuten wird er vergossen. Dann fängt er nämlich an, traurig auszusehen, dass die Blätter hängen und alle denken, jetzt muss ich aber erst recht gießen. Und das gibt ihm dann den Rest, weil er eigentlich schon Wurzelschaden erlitten hat und das nur noch schlimmer wird.
Und es ist ja doch immer traurig, wenn so eine wunderschöne Pflanze dann den Zenit überschritten hat, also dann schmeißen die ja viele weg. Muss das denn sein oder kann ich die auch über mehrere Jahre retten?
Das muss nicht sein. Es ist natürlich nicht einfach, die dann über das Jahr zu bringen. Zum einen ja, wie gesagt, die darf keine Temperaturen unter 15 Grad abkriegen. Wenn die jetzt die ganze Zeit im Haus gestanden hat, muss sie erst wieder nach draußen eingewöhnt werden nach einer Weile. Und um dann wieder diese Blüte zu bekommen, muss die halt auch wirklich dann dunkel stehen eine Weile. Das heißt, auch ein Flutlicht von einer Halle nebenan oder eine Straßenbeleuchtung stört diese Pflanze im Sammeln dieser dunklen Stunden. Und das ist eben das Knifflige daran, um diese Blüte wieder herbeizuführen. Die muss komplett abgedunkelt werden.
Eine Sache, die würde ich gerne noch besprechen, das ist eine Pflanze, die verbindet drinnen und draußen. Die ist abgeschnitten. Die kann ich reinhängen, die kann ich raushängen. Und wenn man drunter steht, kriegt man einen Kuss. Wir reden jetzt von?
Von der Mistel. Das ist ja eigentlich eine Schmarotzerpflanze oder ein Halbschmarotzer, die also nicht eigenständig lebt. Die kann man also nicht in den Topf setzen und warten, dass die Wurzeln schlägt. Das ist ein bisschen komplizierter. Die siedelt sich dann auf alten Ästen an, wird dort von Vögeln hingetragen, die Beeren fressen und die Samen wieder ausscheiden. Und nur so gelangt die von A nach B und dringt dann da in die Äste ein.
Also Voraussetzung ist, alt muss der Ast sein, aber egal, wem er gehört. Also welchem Baum?
Also die siedelt sich vornehmlich an laubabwerfenden Gehölzen an, Ahorn oder Apfel. Aber alt vor allem, weil dann die Rinde schon ein bisschen rissig ist und an manchen Stellen auch nicht mehr ganz intakt. Und dadurch kann ja, der Samen dann besser keimen und in die Pflanze eindringen. Die Mistel selbst ist ja auch immer grün und dadurch fällt sie eben besonders auf im Winter, wenn alles seine Blätter hat fallen lassen, dann sieht man diese ganzen Nester da sehr gut.
Und hier hängen sie jetzt. Ein dicker kleiner Ast, eine runde Mistel und das ist jetzt hier die Beere?
Genau.
Auch Vogelfutter?
Ja eben, das ist Vogelfutter. Nur so kann die sich eben ausbreiten. Wenn man Asterix und Obelix kennt, dann weiß man auch, dass es eine Druidenpflanze ist, die mit einer goldenen Sichel geerntet wird und nicht anders.
Genau. Die kann man ja nicht züchten. Die wachsen ja in der freien Natur. Darf man überall Misteln schlagen?
Wie das rechtlich ist, weiß ich leider nicht. Aber es gibt schon Stellen, wo die einfach vermehrt auftreten, wo die vielleicht sogar ein Problem darstellen. Also ist ja wie gesagt nur ein Halbschmarotzer. Das heißt, die zieht nur von ihrem Wirt das Wasser, was der aus der Erde kriegt. Und selbst betreibt die ja Photosynthese und ernährt sich. Also nur das, was im Boden ist, zieht die eben von dem Wirt. Wenn die vermehrt auftritt und dem Wirt sehr viel Wasser entzieht oder Nährstoffe aus dem Boden, dann kann die natürlich zum Problem werden. So eine Pflanze dann schwächelt. Und dann müsste sie auch eingegrenzt werden.
Es ist jetzt nicht so wie beim Blinddarm, hat man ja auch immer gedacht, den kann man ruhig wegnehmen. Den braucht niemand für irgendwas und nachher hat man festgestellt, der ist doch nicht so schlecht, dass man sagt, die Misteln, die können weg. Und eigentlich sind sie ganz nützliche Pflanzen.
Sie sind sich selber nützlich. Es ist fragwürdig, ob die ihrem Wirt nützen, weil sie ja immerhin wie immer grün sind und an laubabwerfenden Pflanzen hängen. Man müsste das jetzt auf mikroskopischer Ebene betrachten, ob die vielleicht nicht auch den Wirt im Winter mit Zucker versorgt, den sie durch die Photosynthese produziert, der wieder zurückgeleitet wird. Aber das kann man an so einem Astquerschnitt ganz schwer erkennen.
Auf alle Fälle ist sie wunderschön. Und damit sage ich jetzt auch erstmal Danke, Sandra Wattler, für diesen Streifzug durch den Dezembergarten, der durchaus leuchtend bunt sein kann. Dankeschön. Bitteschön.
Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
Bei immergrünen Pflanzen, die wir tatsächlich in den Balkonkästen so haben oder in Kübeln, ganz wichtig, die müssen feucht in Frost gehen. Falls man hört, es friert, bitte vorher noch mal gießen, sonst werden die Probleme haben.
Ja, danke schön. Das war's mal wieder für den Dezember jetzt von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Porz-Ensen. Wie immer finden Sie natürlich alle Informationen und auch Bilder auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Und einen Podcast abonnieren können Sie auch. Wie das geht, können Sie auch auf unserer Seite gucken, klicken und dann können Sie einen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ich sage Dankeschön, Marco Büttgenbach, und einen schönen Dezember. Und mein Name ist Heike Sikoni.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Misteldrossel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Limette, Zitrone, Mandarine, wie man mediterrane Gewächse gesund durch den Winter bekommt.
Es heißt ja immer kalt stellen, aber hell. Ich habe jetzt vielleicht keinen Flur, ich habe keinen Wintergarten, ich habe nur meine Wohnung und da ist eben geheizt. Heißt das, ich muss auf diese Bäumchen verzichten?
Das müssen Sie nicht. Es ist zwar eine Herausforderung, aber auch die warme Überwinterung ist eine Möglichkeit, die funktioniert.